Herzlich willkommen zu Chris und Harms, dem Ratgeber-Podcast für egomane Entitäten und Mittelpunktsmenschen. Und ich freue mich, ich bin Chris Harms übrigens, und ich freue mich, dass ich zum ersten Mal in meinem Podcast auch einen Gast begrüßen darf. Ich habe nämlich Werner Wernersen hier und Werner, vielleicht sagst du mal was den Leuten, was du neben Schwimmen, Reiten und Lesen sonst für Hobbys hast, was du machst, wer du bist. Herzlich willkommen.
Erstmal Gänsehaut, wirklich, mit was für einer Bescheidenheit du es jedes Mal schaffst,
Lass mich dich unterbrechen, ich weiß.
Ja, dich zu beschreiben, es ist wirklich, ich hatte richtig Gänsehosen gerade. Mhm. Und danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mir diesen Slot in der Show, die deinen Namen trägt, einräumst.
Eigentlich wollte ich Katy Perry haben, weil ich ein bisschen mit ihr über ihren All-Ausflug sprechen wollte.
All-Machts-Ausflug.
Genau, aber die hatte leider keine Zeit.
Deswegen, ich habe immer Zeit. Insofern cool, dass du mich gefragt hast. Was heißt gefragt? Eigentlich habe ich ja dich sehr, sehr, sehr oft gefragt, ob
lange
ich
in deinem
Podcast genervt vielleicht. Das ist jetzt ein bisschen doller, als ich es jetzt gerne formuliert hätte, aber es trifft natürlich den Kern von dem, was passiert ist. Danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Swiss. Ich komme aus Hamburg, St. Pauli, Schanze, also eigentlich eher Schanze, Ecke Altona Nord, Alsenplatz.
Interessant.
Die Ecke, genau. Ich mache Musik, ich habe mit Rap angefangen und jetzt seit wirklich genau 10 Jahren habe ich eine bescheiden performende Band, Swiss und die anderen heißt das Ganze, auch von mir sehr bescheiden, dass ich da auch komplett einen neuen Namen mir ausgedacht habe für die Band und den anderen auch den Spot gebe. Und ich mache laute Musik, leise Musik, gute Musik, viel schlechte Musik. Ich mache Musik und das ist mein, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Aber du hast in letzter Zeit nicht so viel Musik gemacht. Also du machst jetzt wieder Musik. Okay, kommen wir mal zu, also fangen wir erst an.
Wir kommen nach Donnerstag raus, oder?
Also wir haben jetzt, vielleicht für euch da draußen, jetzt Karfreitag. Wir müssen aber ein bisschen vorproduzieren, weil ich ja Montag losflieg wieder.
Gänsehaut, Albuquerque, Backlounge.
Fast, Südamerika.
Sao Paulo, Backlounge.
The
Backlounge.
Genau. Ich muss noch ein bisschen Portugiesisch von Wizzy lernen.
Ja, aber da kannst du einiges lernen. Ja. Lass uns mal das Ding Freitag rausbringen, weil dann bin ich sozusagen schon mit meiner Band gekommen.
Also soll ich jetzt den Knaller zünden?
Zünd den Knaller, Christian.
Komm. Irre.
Es
kommt, es kommt wieder Musik.
Genau.
Und ich weiß es schon seit Monaten und darf nichts sagen.
Du warst ja irgendwie dabei auch.
Ja, irgendwie.
Genau. Freunde und Freundinnen, ich habe ziemlich mich zurückgehalten mit irgendwie Erzählungen darüber, was ich eigentlich mache und habe gesagt, ich mache gar nichts und das stimmte natürlich so nicht, weil Leute wie ich, die einfach keine Low-Performer sind, verstehst du, die machen halt einfach immer etwas. Und wir haben übers Letzte, eigentlich schon vor sehr, sehr langer Zeit entschieden, dass wir gerne mal eine Platte machen würden, für die wir uns irgendwie alle Zeit nehmen, die wir brauchen, wo es kein feststehendes Datum gibt, wo wir nicht irgendwie uns stressen.
Also ein bisschen wie beim ersten Album, wo noch keiner auf einen wartet.
Wo es keiner hören wollte und jetzt
wo keine Deadline eigentlich ist, sondern man macht einfach.
Das war wirklich auch der Talk. Das war so schön, irgendwie eine Platte zu machen, wo wir an den Punkt kommen zu sagen, jetzt die fertig und jetzt gehen wir damit raus. Und dann haben wir ziemlich viel Musik gemacht. Du weißt das ja alles. Ich erzähle es ein bisschen für die Leute. Wir haben einfach, wir schreiben ja
Ich gehe so lange kurz auf Klo.
Geh auf Klo. Also, weil du siehst schon auch so aus seit einiger Zeit, dass du einen Termin hast. Die Terminierung steht. Und dann haben wir ziemlich lange Musik geschrieben, mit viele Sachen probiert auch und irgendwie dann Anfang des Jahres an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir nehmen das auf und waren in einer Schule in Nordfriesland mit deinem Knecht, nennst du ihn immer, ne? Ich nenne ihn wertvollen Menschen und deinen Kompagnon.
Ja.
Du redest da anders über Bengt, das kann Bengt vielleicht auch mal, also wahrscheinlich wird er sich nicht trauen, das aufzuarbeiten mit dir, aber das, so ist es halt, wie du ihn siehst.
Genau, wir waren am Anfang, waren wir als Produktionsteam ein paar mehr, ich war da, Benny war da, Hardy war da.
Für zwei Stunden wart ihr da.
Für danke anderthalb,
noch mal. Genau. Danke nochmal, dass ihr da wart. Genau, und dann haben wir...
zwei, drei Wochen durchgezogen.
Alter. Mann, Christian, und das war wirklich, diese Platte machen... Der Tagesablauf war so, also du kennst ja diese Schule, man hat so bis 9 geschlafen, dann...
Genau, vielleicht kurz für die da draußen, es ist eine alte Schule mal gewesen, eine Dorfschule, die inzwischen ein kleines Musikstudio ist.
Genau.
Lord of Lost Fans kennen das vielleicht auch aus der Judas-Doku, wir haben dort für Judas Gitarren aufgenommen und da haben wir das auch kennengelernt, diesen Ort. Und den habe ich euch dann empfohlen, weil man da so schön runterkommen kann, irgendwo in Niebel auf dem Land.
Genau, es ist wirklich, also... wenn man sagen würde, dass irgendwo der Arsch von Deutschland ist, der Arsch der Welt, dann ist das, wo wir waren, gefühlt der Pickel an diesem Arsch. Also es ist wirklich, da ist nichts. Nibül ist so die nächste Stadt, glaube ich, fährst du irgendwie 10, 15 Minuten im Auto hin. Und da ist eine Ferienwohnung angeschlossen. Also wir hatten auch immer Besuch aus Hamburg, waren dann Leute mal da irgendwie ein paar Tage und genau, haben sozusagen da gelebt und Musik gemacht. Und es war sehr schön. Ich bin jeden Morgen dann um 9 aufgestanden. Dann ist man rüber ins Studio gegangen, man konnte da direkt durch die Wohnung rein und hat dann, dann ist wirklich so, ne, wie im Film, dann ist schon so in dieser Studioküche, die auch richtig gemütlich war, Kaffee schon durchgelaufen, es roch frisch, alle Fenster im Studio waren aufgerissen, dann haben wir zusammen Kaffee getrunken, gefrühstückt, dann haben wir immer den Song ausgecheckt, den wir für den Tag machen wollten.
Ihr habt wirklich so pro Tag quasi einen Song gemacht.
Genau, einen Tag mussten wir mal zwei machen. Aber wir haben uns wirklich, also das, was ich auch so gerne wollte, also wir sind ja auch in dieses Studio gegangen, weil ich halt irgendwie einen Sound haben wollte, der wieder mehr nach Band klingt. Ne? Also ich wollte, dass es die nächste Platte irgendwie wilder klingt.
So, so ursprünglicher, wie am Anfang.
Genau, so, einfach gar nicht so ausproduziert und der Raum ist, würde jetzt wahrscheinlich Leute auch sagen, oh, in dem Raum Drums aufnehmen und so weiter und so fort. Und das hat für mich genau den Charme ausgemacht oder für uns. Und genau, dann bin ich immer joggen gegangen, dann haben die Jungs eingekloppt, dann hab ich meistens gekocht oder irgendjemand anders hat gekocht, so haben wir alle zusammen gegessen und am Abend habe ich immer dann meinen Text aufgenommen.
Dieses eingekloppt, ganz kurz, um das einzuschieben, vielleicht für auch da draußen nochmal, es ist so, dass meistens Musik heutzutage, es sei denn, es ist ein klassisches Orchester oder eine Jazzkapelle oder so, es wird meistens Stück für Stück aufgenommen. Ne? Also so eine Produktion ist meistens so, wie so Lego-Steine basteln, Drums und Bass und Gitarren und noch mehr Gitarren. Ihr habt das tatsächlich richtig oldschool gemacht, der Grundsound wurde quasi live aufgenommen, alle zusammen,
genau. Band
und dann noch ein bisschen was oben drauf und dann, wie gesagt, Gesang.
Genau, also so sind ja auch die letzten Alben gelaufen. Das war auch eine Sache, die irgendwo, wo wir das Gefühl hatten, ey, wir zocken so gerne zusammen und die Band zockt so geil zusammen. Und es war die letzten Platten halt so, dass Tobi zwei Tage die Drums aufnimmt, dann kommt Jakob, dann kommt Matze, nimmt den Bass zwei Tage auf.
Genau, und alle sind eigentlich so entkoppelt voneinander, man musiziert eigentlich nicht zusammen.
Ey, wir haben uns nie gesehen.
Ja,
ne? Und am Ende gehe ich rein und rap meine Text oder singe meine Texte ein und dann sagt man, ja cool, dann wird's gemischt. Und diesmal haben wir wirklich alles zusammen gemacht und das Krasse ist, dass du wirklich gemerkt hast, dass du anders groovst. Mhm. Ne? Also wenn du zusammen es einzockst, groovst du anders. Und
das Live-Gefühl.
Genau, das Live-Gefühl ist sehr stark da. Und wir haben uns halt auf jeden Fall, und das haben wir auch besprochen, wir wollen gar nicht, dass die Sachen editiert werden. Normalerweise werden dann ja Drums gerade geschoben und so weiter. Ja. Und bei uns war so eigentlich, ey, es soll sich auch so anfühlen. Und wenn hier mal ein bisschen ruckelt, dann ist das geil, weißt du? Also der Vibe entsteht darüber, dass es sozusagen geil zusammen falsch ist mal.
Ja, der Edit war dieses Mal tatsächlich quasi, da ging es eher darum, es war wirklich so oldschool, wie früher zum Beispiel die Beatles, die haben auch den Song halt, keine Ahnung, 10, 20 Mal gespielt.
Genau.
Und dann hat man aus den 10, 20 Master-Takes quasi, gesagt, okay, aus dem Take ist der Refrain geiler,
genau,
aus dem die Strophe, und dann musst du natürlich editieren, um die Übergänge zu schaffen, und man muss so Sachen machen wie, du hast hier mal Geknackse und Geknupsel und da ist mal ein Dreck und man muss quasi die Spuren säubern von Dreck, die man nicht braucht, aber es ist nichts, sagen wir mal, so, diese Platte ist 100% unquantisiert.
Genau.
Also genau, es ist nichts irgendwo drauf geschoben.
Gerade geschoben, genau, und so weiter, sondern ja, es ist sehr raw. Und ja, ansonsten, die erste Nummer ist ja jetzt quasi dann schon draußen. Und
Wie heißt die?
Punk ist tot,
so wie heißt die Platte heißen. Ja, auch die Platte auch.
Mhm. Genau. Und
es ist ja schön, dass ich mal so Fragen stelle, die ich eigentlich...
Genau. Genau. Und die zweite, und es ist, wird schon ein Song angeteased, also Bock auf Stress, den gibt es aber nur in der Videovariante angeteased, den gibt es nicht auf Spotify. Und ich... Also man ist ja immer Fan von dem, was man als letztes gemacht hat. Ne?
Ja,
also,
zum Glück.
So ging es ja mir bei jeder Platte. Und was ich aber bei der Platte bemerke, also mein Gefühl, das habe ich dir auch schon gesagt, wenn man in nochmal 10 Jahren von Swiss und die anderen redet, dann wird man sagen, das Punk ist tot, das war deren Platte. So, das war das.
Das Opus Magnum.
Ja, also ich, keine Ahnung, ich merke es, du kennst ja selber, ne? Man hört dann diese Mixe in allen Varianten und wenn das Ding dann fertig ist, kann man es nicht mehr hören. Also so ging es mir meistens, dass ich dachte, boah, ich kann mir das nicht mehr geben.
Ach, dann erst.
Genau, also bei euren Platten schon früher, aber dann ist man irgendwann auch durch, ne? Man kann das auch nur noch, man kann die Songs, weil man so dran rumgewerkelt hat, man kann die erstmal für einige Zeit gar nicht mehr so unbeeinflusst hören, sondern man denkt immer, ja, hätte ich das da doch vielleicht anders mal und so weiter.
Ja.
Und jetzt habe ich diese Masters da und ich höre diese Platte wirklich auf Schlaufe und denke so, ey, haben wir das gemacht? Also es ist wirklich...
Nee, habt ihr nicht. Also nach dem Feierabend kamen immer die richtigen Musiker.
Die KI. Kannst du jetzt einmal ernst sein? Ja, weißt du, okay. Was soll das denn? Was redest du denn jetzt mich die ganze Zeit so klein?
Mhm.
Du weißt, dass ich damit Probleme habe. Mit Selbstbewusstsein und so.
Es tut mir leid, es ist mein Podcast.
Es tut dir gar nicht leid, du zeigst mir jetzt den Stinkefinger. Er zeigt mir den Stinkefinger, Leute. Und macht dieses Kurbeln. Kennt ihr so Edge-Badge? Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Platte, die wir da gemacht haben, ist, glaube ich, die allerbeste Platte, die wir je gemacht haben. Sie klingt in meinen Ohren genauso, wie ich möchte, dass eine Platte klingt. Und sie ist, und das ist ja immer der Anspruch, ne? Die Leute denken immer, ja, ihr macht jetzt eure Alben und dann wollt ihr Geld verdienen und auf Tour gehen. Und
genau, man macht die Platten nur, damit man Geld verdient, nicht weil man irgendwie, weil man nicht anders kann.
Genau, ja, und ich finde, was ich bei mir bemerkt habe, was hält mich denn auch so sehr am Musikmachen? Und das ist schon auch immer dieses Gefühl von, dass man immer lernt und immer noch Lehrling ist und versucht, besser zu werden. Und ich höre mir diese Songs an und denke so, boah, auch textmäßig und Melodien, ey, wie haben wir das Ding genagelt? Ne? Also ich finde, es ist so, in allem merke ich im Vergleich zu den letzten Platten, boah, wir sind einfach so viel besser geworden nochmal, aus meiner Wahrnehmung heraus. Viele Leute werden natürlich sagen, ey, mach mal wieder so wie früher, da war viel besser. Ich finde es wirklich, also ich bin unglaublicher Fan von diesen Songs und das Krasse ist, dass alle, mit denen du redest, die mit dieser Platte beschäftigt waren, ob das Benny ist, der sie gemischt hat, ob das HP ist, der sie gemastert hat, ob das Leute aus dem Umfeld sind, die sie gehört haben, sagen alle so, ey, das ist einfach mal eure krasseste Platte. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Also es geht mir auch so, ne? Und zum Beispiel ein Kollege von Jakob hat sie gehört und hat von sich aus gesagt, er so, Mann, das sind die krassesten Texte, die er seit langem gekickt hat. Das ist irgendwie... es ist wieder viel deeper als die letzte Platte. Es ist viel mehr, es hat eine unglaubliche Tiefe, diese Songs. Und das sind so Sachen, die mir wichtig waren. Ne? Wir hatten ja darüber geredet, ich will kein Ballermann-Publikum bei unseren Konzerten und so. Und man hat irgendwie das Gefühl, auch Hardy, der auch bei der Platte mit gemacht hat, meinte auch zu mir, als ich ihm so die ersten Skizzen gezeigt habe, also ey, alles, was du mir gesagt hast, was du mit der nächsten Platte machen willst, das habt ihr alles geschafft. Also das sind die Songs, von denen du geredet hast.
Ja, Anmerkung der Redaktion, Hardy Krech, ein Musikproduzent, der bei in Flensburg ansässig ist, bei Elephant Music, genau, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne.
Und, genau,
ja,
der
mitproduziert hat.
Santiano, machen die hauptsächlich.
Kelly Family.
Ja, also alles, also der hat wirklich seit den 90ern sehr viel auch in alle Richtungen gemacht und ist ein geiler Typ, er ist gerade auf Weltreise, viele Grüße Hardy. Ja, und das ist jetzt die Platte, mit der wir in das neue Jahr gehen und ich habe so das Gefühl, bei allem, was gerade auch passiert, auch mit der Weltlage, mit der politischen Lage in Deutschland und so, wo sich bei mir immer mehr so diese Szenarios entwickeln im Kopf, dass ich denke, ey, wer weiß, wie lange noch, ne? Also wie lange können Bands wie wir, bei euch ist ja egal, ihr seid unpolitisch und
völlig,
könnt locker auch auf so einem AfD-Parteitag
sein. Ja, auf jeden Fall. Absolut angepasst im Chamäleon. Ja.
Chamäleon,
ja,
genau.
Chamäleon-Studios.
Nee, aber also du weißt, was ich meine, ne? Ja. Dass man sich die Frage stellt, so ey, wie lange können wir als, also wie viele Jahre kann so eine Band, die sich so positioniert, noch existieren? Und da habe ich wirklich dieses Gefühl von, ey, wenn das jetzt die letzte Platte war, die ich machen konnte,
ja,
ey, dann ist das der grandioseste, krasseste Abgang, den ich hinlegen konnte. Und deswegen freue ich mich tierisch. Mir ist eigentlich auch ein Learning, was ich so hatte, auch aus den letzten 1, 2, 3 Jahren und auch jetzt mit meiner Instagram-Detox, die mir so gut getan hat. Und ich habe so auch für mich gemerkt, ich so, ey, wenn ich jetzt mit der neuen Platte losgehe und mir Instagram wieder aufs Handy lade, ich werde das reduzierter machen. So, ich weiß einfach, dass das Wichtigste für mich ist, wie es mir geht mit der Sache, die ich mache. Ja. Und ich merke, dass diese Social Media und dieses Gefühl, immer so viel dann auch den Leuten geben zu müssen, dass das für mich, dass mich das nicht glücklich macht und dass ich viel ausgewählter und viel weniger mich sozusagen mit diesen Sachen beschäftigen will.
Also ich habe ja jetzt die große Chance, bevor irgendwelche anderen Interviews kommen, dir die Fragen zu stellen, bevor du sie schon 1000 Mal gehört hast.
Ja,
ganz kurz dazu, du hast einmal gesagt, dass ihr so viel besser geworden seid. Ich muss auch wirklich sagen, wir arbeiten jetzt ja nun auch schon eine ganze Weile zusammen. Also ich 2018, 19.
6, 7 Jahre, ja.
Ja, und in der Zeit habe ich natürlich auch gemerkt, was passiert ist und auch die Entwicklung der Alben und wie die sich angefühlt haben. Und ich muss zum Beispiel sagen, was die neue Platte, die hat sowas Ungestümes, bisschen wie Orphan ist dabei, aber irgendwie runder, nicht, also Orphan ist so ein bisschen wie so ein, man muss niesen, kann nicht anders, jetzt kommt's halt raus, mit weniger Plan, die neue Platte ist ausgecheckter, hat aber trotzdem diese ungestüme Wut,
ja,
und hat aber auch ganz viel so, das klingt so blöd, aber so poetische Tiefe, die man, ja, wo Orphan immer eher so ein bisschen so die Faust ist irgendwie, die man erhebt, das wollte ich kurz mal sagen, aber das ist vielleicht einfach nur so eine Beobachtung, die Fragen, die ich habe dazu. Wenn ihr so eine andere Produktionsweise hattet, und ich war ja in dem Produktionsprozess, die 2, 3 Wochen nicht da, sondern Bengt hat durchgezogen. Gab es Stress? Seid ihr auch mal, also auch zwischen euch? Ist das vielleicht auch etwas, was ihr braucht, um da mal sich Luft zu machen? Oder war das stressfrei? Muss es harmonisch sein, dass es funktioniert? Oder muss es auch mal knallen?
Also,
wie funktioniert das? Weil
eine Sache, es gab tatsächlich ziemlich am Anfang mal die Diskussion über den Gitarrensound, den wir machen wollen und so weiter. Aber das war, also krass, dass du das fragst, weil ich, also dann gab es eine Diskussion darüber, man redet darüber und es war auch 1, 2 Mal so, dass einer dann jeweils aus der Gruppe, also nicht immer die gleiche Person, sondern dass jemand auch mal irgendwie was, man hat gemerkt, das muss jemand gerade runterschlucken, das nervt ihn.
Aufgestanden, geweint.
Nee, überhaupt nicht. Also, und da habe ich auch wieder, dachte ich auch, als wir da weggefahren sind, ich so, es ist unglaublich, nach echt diesen Jahren, wie gut wir uns verstehen. Also, es ist so ein entspanntes, geiles Miteinander nach wie vor. Und wir saßen jeden Abend, ne, wir haben für uns Eierlikör mit Hafermilch entdeckt.
Bäh.
Ja, und jeden Abend
ist das quasi der Versuch, den Eierlikör irgendwie veganer zu machen?
Nee, es ist einfach ein Tick weniger süß, aber okay. Immer noch schweinesüß. Und das war krass, dann saßt du irgendwie, abends saßen wir dann zusammen, haben Karten gespielt und ein bisschen Eierlikör getrunken. Und
was für Karten habt ihr gespielt? Uno Skippo. Oder so?
Skippo.
Das ist geil.
Team
geil, das finde ich gut.
Genau, und es war ja, wie gesagt, Jesse, jemand, mit dem ich auch für die Platte Sachen geschrieben habe, war mal da. Wizzy war ja ziemlich lange da, hat meiner Meinung nach die krassesten Cuts aller Alben abgeliefert. Und es war einfach, ja, es ist das Gefühl, was ich immer beschreibe, wenn ich sage, so, das macht mir Spaß, mit meinen Freunden im Tourbus sein, mit meinen Freunden Musik machen. Und es ist einfach krass. Ich habe das Gefühl, bei anderen Bands entstehen manchmal so über die Jahre mehr Themen, ne, die sich so aufgestaut haben. Sicher auch bei Lord of the Lost und so, ne, wie man dann
grauenvoll
krampfhaft versucht, das zusammenzu.
Es ist die Hölle, jeden Tag.
Das ist die Hölle. Und dann, genau, und bei uns ist es einfach, ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Wir kennen uns irgendwie, ich meine, wir haben uns in den ersten Jahren, sind wir unglaublich aneinander geraten und haben uns auch geprügelt mal und so weiter und so fort.
Da wart ihr halt noch nicht so satt.
Da waren wir noch nicht so satt. Nee, ja. Aber es ist einfach so, ich bin so zufrieden, was für eine Gruppe Menschen wir sind und wie gut wir uns verstehen und wie gut wir über Sachen reden können. Und das meinte Hardy dann auch mal zum Beispiel. Er meinte so, er ist doch so krass, weil der hat ja auch mit vielen Bands gearbeitet.
Ja, ja.
Er meinte, ich habe noch nie eine Band erlebt, meinte er, die so reflektiert mit sich selber ist und so genau weiß, wie sie klingen möchte auf einer Platte und wie es zu sein hat. Er meint so, das ist so eine schlafwandlerische Sicherheit, die ihr da mitbringt, dass das ist beeindruckend. Und dann dachte ich, ja, das ist cool, weil wir sind da auch alle einer Meinung. Ne? Es gibt natürlich immer mal Diskussionen über Sachen, aber wir sind eigentlich immer, und das ist ja das Schönste, ne? Also wenn Leute mal fragen, ja, triffst du dich viel mit Freunden und so? Ich denke so, nein, die Menschen, die ich am meisten sehe, sind Menschen, mit denen mich ein Traum, eine Vision verbindet. Und das ist halt in meinem Fall die Musik. Und die Leute, mit denen ich das mache, haben alle irgendwie die gleiche Vorstellungen davon, wie wir sein möchten, wer wir sein möchten und wer wir eben nicht sein möchten. Und das macht einfach unfassbar Spaß. Und ich bin bei der Platte jetzt, ich freue mich so sehr, ich freue mich jetzt gar nicht auf, wie die erste Single angenommen wird oder die zweite oder die dritte. So, ich freue mich auf den Tag, an dem das Ding rauskommt.
Wann ist das?
Ich glaube im September. Ich freue mich auf den Moment, wo alle Songs, ne, weil so viele werden wir nicht raushauen, alle Songs auf dieser, so du das Ding anmachst auf Spotify und die Leute merken, was das für eine krasse Platte einfach ist und sie nochmal hören
wollen. Wie viele sind es mal? 12, 13, 14?
14 Songs.
14, ja. Ich muss sagen, wo du das gerade sagst, mit wie gut wir uns eigentlich verstehen. Ich hatte einen ähnlichen Moment, ich meine, wir haben diese China-Rutsche gemacht neulich, ne, die ja nun wirklich keine Bandromantik war. Ja. Das war ultra krass, dieses 3 Stunden Schlafen, Flughafen,
ja.
Und wir sind
keiner spricht Deutsch, ne? Das liebt man so am Mallorca zum Beispiel.
Ja, aber ey, du, in China, da sprechen schon Kleinkinder fließend Chinesisch. Ich weiß nicht, wie die das machen. Unglaublich talentiert.
Echt?
Ja, ist Wahnsinn. Alle dort. Die sprechen krassestes Chinesisch in China. Nein, egal. Was ich sagen wollte, ist, wir sind wiedergekommen von dieser Reise und wir saßen dann irgendwie am Flughafen, keine Ahnung, in Frankfurt, vom letzten Flug nach Hamburg. Und dann ging es nochmal darum, ey, wie stressig das war. Und dann meine ich so, ja, ey, es war stressig, aber macht euch mal klar, es gab keinen Stress.
Ja.
Wir haben das durchgezogen mit so wenig Schlaf und fast alles hat genervt und wir haben uns keinmal irgendwie gezofft. Und wo du auch gerade sagst, dass ihr immer so einer Meinung seid, dass ihr auch etwa oder in den grundsätzlichen wichtigen Sachen einer Meinung seid. Das Witzige bei uns ist, wir haben ja auch so eine Demokratur bei uns. Also wir versuchen mal alles demokratisch zu machen. Ich darf aber das letzte Wort haben. Und das Witzige ist, ich musste in all diesen Jahren nie das letzte Wort haben.
Ja.
Das heißt, ich hab die Power, das machen zu dürfen, hab die nie in Anspruch nehmen müssen. Und das ist etwas, was mich so freut. Und deshalb glaube ich, ist es etwas, wenn ich euch erlebe im Studio, das ist so ein Gefühl von Harmonie, was ich eben von meiner Band auch kenne. Ja. Deshalb genieße ich das sehr.
Hey, das habe ich damals gemerkt, als wir das Video auch für
Schwarz-Tot-Geil.
Ja, Schwarzes Mindset, Schwarzes Mindset, Low Performance gedreht haben. Ihr seid es auch einfach gewohnt, wie wir Sachen selber zu machen. Und das merkt man halt einfach bei Bands, die wirklich aus von nichts kommen und die alles sich zusammen aufgebaut haben und bei Videodrehs sich es gewohnt sind, das selber alles ranzuschaffen und in die Kamera mitzugucken und sagen, lass uns das und das noch machen und am Ende im Schnitt mitzusitzen. Und dieses diese Momente, die sind einfach, die vergisst man nicht, weil das irgendwie am Anfang hat man sich in die Augen geguckt, gesagt, lass uns das und das machen und mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und dann stehst du halt Jahre später da und das Ding ist irgendwie sehr viel größer, als es am Startpunkt war. Und du bist schon weiter, auch was den Erfolg angeht, als was du dir jemals hättest so ausmalen können.
Aber ich weiß, ich finde es so wichtig, dass ihr euch ganz ernsthaft hinterfragt habt, was wollt ihr gerade machen und euch dafür auch Zeit genommen habt und auch versucht habt zu gucken, was wollt ihr jetzt anders machen oder will man einfach, weil es sich jetzt so sicher angefühlt hat, so weitergehen, weil ich bin der ganz großen Meinung, alle reden immer über Trueness, so ja. Ihr müsst true sein und real und bla, für mich ist und viele Fans wollen dann immer sagen, was man denn machen soll, damit man true ist, wo ich denke, das Untrueste, was du machen kannst, ist das zu machen, was die anderen von dir erwarten, weil dann bist du ja nicht authentisch. Und ich denke immer so, wenn man immer genau das macht, was man selber am allerliebsten will und drauf scheißt, was die Leute von einem erwarten, dann wirst du dich nie für das schämen, was du gemacht hast, weil du dich nie selber belogen hast.
Ja,
und so guckst zurück vielleicht auf alte Sachen wie auf ein Kinderbild und denkst, boah, was hatte ich für eine komische Frisur? Und das ist ein bisschen witzig, aber es muss dir nicht per se peinlich sein.
Nee, also das kann ich eh rückblickend sagen. Ne? Also ich war bei jeder Platte, die wir gemacht haben, war ich immer Feuer und Flamme und war immer davon überzeugt, dass wir genau diese Platte jetzt gerade machen wollen. Und bei der Platte habe ich halt gespürt, da ist kein Feature drauf.
Ja.
Von niemandem. Also es ist einfach eine pure...
Ah, du weißt nicht, was wir noch jetzt...
Wir haben da nochmal so...
Ich habe doch so einen kleinen 10-Sekunden-Remix neulich gemacht. Warte mal ab.
Ja, sehr cool. Nee, also es ist einfach... Diese Platte ist pur Swiss und die anderen. Und wenn du sagst Orphan... Mich erinnert sie eigentlich von dem Spirit mehr an unsere erste Platte. So, ich habe das Gefühl.
Ja, stimmt, aber ich bin ein bisschen quasi in dieser Phase, ich habe mit dieser Phase verglichen, seitdem ich quasi aktiv irgendwie dabei bin. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Für mich ist es auf jeden Fall, fühlt es sich so nach dem Zauber der ersten Platte an. Und es ist einfach. Für mich persönlich ist das gerade irgendwie das aller purste Ding, was wir je gemacht haben.
Wie viel der Album ist das eigentlich? Siebte?
Das ist das siebte Album.
Ja. Gibt es, wo du sagst, dass die Texte, dass du da auch einen anderen oder dass du sie als intensiver empfindest? Hast du dich mehr hinterfragt beim Texten? Warst du selbstkritischer? Hast du mehr umgetextet? Hat Punk ist tot als Album irgendeinen roten Faden? Oder bestimmte Themen, die dich gerade beschäftigen? Oder ist es.
Naja,
oder hast du auch bestimmte Sachen ausgeschlossen und gesagt, darüber willst du mal nicht singen?
Nein, also ich habe. Also, ne, Trueness bedeutet ja für mich auch eben nicht, dass man alles immer gleich macht, sondern dass man halt auch ehrlich zu sich ist, wenn man...
Unbedingt. Bleib so, wie du bist, finde ich, ist eine Beleidigung.
So, ne, da gibt es ja diesen Spruch von Kafka. Herr K. traf einen alten Bekannten und als der meinte, sie haben sich gar nicht verändert, ablaste K. oder so. Ne? Also, und so ist es ja. Ne? Also bitte nicht so bleiben, wie du immer bist.
Nee.
Und für mich war es einfach... Ja, also wir haben ja darüber geredet. Ich habe irgendwie gewisse Publikumsbewegungen gewisse Leute habe ich irgendwie in zwei, drei Terminen irgendwie gesagt, solches Publikum will ich nicht. Ich will nicht den jungen Gesellenabschied hier auch auf meiner Show haben. Ich will diese sensiblen Menschen, die Rücksicht aufeinander nehmen, die gerne wild pogen, die aber auch sich im Arm liegen können und mal zuhören können und weinen können zusammen auf dem Konzert. Und ich will nicht ich will kein Ballermann-Punk sein. So. Und das hat mich schon sehr beeinflusst in den.
Sorry, ich finde Ballermann-Punk ist ein ziemlich geiler Titel für einen Ballermann-Song. Sorry.
Ja.
Ich gleich mal notieren.
Ah, Christian, morgen, so kreativ. Morgen auf Spotify. Leute, ne? AI wird das regeln. Ja. Nee, und das war schon für mich, das war der rote Faden. Ich hab gesagt, ich so, ey, guck mal, ich will nur Songs machen, die für mich, egal was sie sind, ob das jetzt ein Song, der nach vorne geht oder ein Song, der ruhig ist oder was auch immer, will ich Songs machen, die eine emotionale und textliche Tiefe haben, die ich vielleicht auf den letzten Alben manchmal unbewusst, ne, und da sind wir wieder bei dieser Betriebsblindheit, irgendwie nicht mehr so in den Fokus gerückt haben. So. Und das war schon eine Sache, die mir extrem wichtig war bei dieser Platte. Und ey, die Texte umschreiben mache ich immer, ne? Also ich nerv immer.
Das machst du auch im letzten Moment, aber es kann ja sein, dass du diesmal noch mehr dich selber.
Nein, also es ist einfach ein anderer Filter, den ich sozusagen auf das, was ich gemacht habe, aufgelegt habe. Ey, wir haben so viele Songs noch geschrieben, die nicht auf der Platte sind, die zum Teil auch richtig krass sind, aber wo ich das Gefühl hatte, der passt einfach nicht.
Ja, ja.
Ich habe nicht verstanden, was du
gesagt hast. Ich meine, ja, geht gut. Ja.
Geht, ja.
Nee, stimmt, manchmal lässt man einen Song gar nicht weg, weil er schlechter ist, sondern man das Gefühl hat, er passt nicht ins Bild.
Ja, und zwei, drei Songs sind einfach, weiß ich schon, ey, wenn wir nochmal eine Platte machen, der wird 100% da sein, aber im Rahmen dieser Platte war der nicht richtig. Und ja, Christian, um das mal einfach abzuschließen, es ist einfach wirklich eine geisteskranke Platte.
Ich habe aber noch Fragen.
Es ist eine geisteskranke Platte geworden und die Leute werden es spätestens im September merken und werden sagen, die, was habt ihr denn da gemacht, Alter?
Das ist so, das Schöne ist, das ist so ein Satz, den kann man so oder so sagen. Was habt ihr denn da gemacht,
ja, Alter? Aber jetzt werden sie es natürlich voller Bewunderung für unsere künstlerische Klasse und für die Tiefe unseres musikalischen Projektes tun.
Dann dazu, weil du anscheinend das Thema ja abschließen möchtest, weil es dir unangenehm ist.
Ist mir unangenehm.
Nee, Punk ist tot. Warum der Titel? Ist Punk wirklich tot? Warum ist Punk tot? Woran ist Punk gestorben? Was soll es bedeuten?
Genau, also der Titel dreht sich ein bisschen darum, dass wenn ich mir jetzt den Zeitgeist angucke, ich schon das Gefühl habe, ne, auch die letzten Jahre, wenn man irgendwie sich den Punk vorstellt, indem man sich irgendwie verknallt hat in dieses eher anarchische Scheiß auf alles. Für mich gelten keine Regeln. Und wenn ihr mir, also eigentlich, fuck you, I won't do what you tell me, ne? Mhm. Hat sich das natürlich schon sehr in etwas entwickelt, Punk und die Musikszene besonders, in etwas, das natürlich schon sehr regelbasiert wurde, auch von dem, was man sagen kann und was man nicht sagen kann und worüber man redet und nicht redet.
Genau, also auch muss man sagen, Wokeness ist im Kern nicht anarchisch.
Nee, Wokeness ist natürlich, also um das mal klar, ich finde Wokeness sehr wichtig.
Und ja, ja, nee, ich sag nur gerade,
genau, du sagst,
das ursprüngliche Punkige hat damit.
Ja, ich finde, wir können sehr dankbar dafür sein, dass es eine Woke-Bewegung gibt und die Frage bleibt aber trotzdem, ob sie sich in gewissen Punkten, weil wir haben ja darüber mal geredet, Wokeness bedeutet ja auch, sich selber gegenüber woke zu sein und sich selber gegenüber wachsam zu sein. Und also, ne, wo reglementiere ich mich eigentlich und andere zu doll, dass der Kern von dem, dass man jeder Meinung und jedem Aspekt und jeder Minderheit und jeder sozusagen jeder Stimme, die eigentlich nicht zur Sprache kommt, trotzdem auch jetzt eine Stimme gibt und zugesteht, oder brüll ich alles nieder, was halt eine andere Stimme ist?
Genau, vor allen Dingen, weil das bedeutet auch sozial zu sein und das ist nicht asozial.
Genau, ne? Und das war für mich ein bisschen das Gefühl, wenn ich so die Punk-Bands und so weiter und alle angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, es ist schon sehr nett alles und irgendwie fühlt es sich nach der Punk, also wir reden über Sachen und da gibt es immer Levels, ob das Moshpit zu doll ist und ob keine Ahnung, machen wir einen Flinter Moshpit, machen wir es nicht und so weiter und so fort. Also es fängt an, sehr viele ja, so ein Regelsystem eingeführt zu werden, was es vielleicht vorher nicht gab und was auch im Kern, und das ist ja oft so, im Kern etwas total Gutes hat. Und ich merke oder habe gemerkt, dass für mich aber trotz alledem sehr wichtig ist, dass man auch den Menschen in die Pflicht nimmt und das Vertrauen in den Menschen, weißt du? Also, dass ich auch gerne ein Publikum haben möchte, wo Männer und Frauen im Moshpit sind.
Also möchtest du sagen, Punk, der ursprüngliche Punk ist tot?
Ja, also...
Und ihr wollt ihn damit zurückbringen?
Der Twist ist natürlich in dem Song, für die Leute, die ihn schon gehört haben, Punk ist natürlich erst tot, wenn wir nicht mehr da sind.
Ja, okay. Ja.
Verstehst du? Das ist der Twist.
Aber es ist doch schön, die Ärzte haben vor... weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so die Frage gestellt, ist das noch Punkrock?
Ist das noch Punkrock?
Und jetzt, das ist die Antwort.
Genau.
Das ist die Antwort.
Und das ist halt einfach schon mein Gefühl, und das sage ich auch sehr selbstbewusst. Ich habe, wenn ich irgendwie die letzten Jahre zurückblicke, auch mit dem ganzen, mit dieser Angst gecancelt zu werden bei vielen Bands, und man muss ja sagen, wir sind ja schon auch extrem immer angegangen worden, trotz alledem irgendwie auf sich gehört zu haben, oder wie man sich sieht und wer man ist und wer man nicht ist und wer man sich auch nicht erzählen lässt, dass man ist, habe ich schon das Gefühl, dass wir wirklich sehr, sehr selbstbewusst wissen, wer wir sind, wer wir nicht sind, und uns da nicht irgendwie in gar keine Richtung angebiedert haben. Ne? Und dann, das gefällt mir, weil ich das Gefühl habe, wir haben einen sehr starken inneren Kompass dessen, was wir sind. Und habe schon das Gefühl, dass wir in unserer Attitüde damit sehr viel mehr Punk repräsentieren als vielleicht andere Bands, die sich das auch auf die Etikette schreiben und eigentlich nur noch sich damit befassen, wie sie ihre Bubble irgendwie bloß nicht vor den Kopf stoßen, bloß nicht anecken und so weiter und so fort. Also diese Angst davor haben, nicht zu gefallen. Und diese Angst habe ich bei uns nie gemerkt, ne? Ja. Dass wir so, könnte das den Leuten nicht gefallen, sondern wir haben immer überlegt, was wir mögen. Und das ist für mich schon Punk. Und es ist jetzt kein Weitpissen so, welche Band ist Punk, welche nicht. Aber für mich ist es schon wichtig, dass wir auch weiterhin diesen Spirit in uns tragen und auch die neue Platte diesen Spirit hat von eigentlich eher dem Gefühl einer Heimatlosigkeit in dieser Gesellschaft. Und das ist für mich auch ein Gefühl, dass Punk, also das hat mir Punk gegeben.
Was ja andererseits wieder jemand eine Heimat auch bietet.
Genau, ne? Und das war ja für mich die missglückte Welt, ja, immer und ist es immer noch. Es ist ein Ort, in dem alle, die sich halt irgendwie hier nicht so in dieser Gesellschaft so gesehen fühlen, sich hier zu Hause fühlen können. Und
du bist der Lord of the Lost.
Das ist, ja, das ist der Spirit, den ich immer gespürt habe bei Punk, der mir so gefallen hat. Auch das Wilde, was trotzdem auch verletzlich ist, das hat mir gefallen. Und das ist die Art von Punk, die ich liebe, und eben nicht diese so, ey, wir halten uns an jedes Reglement und wir sagen nur das, was unsere Leute auch von uns hören wollen, und wir stoßen niemanden vor den Kopf und bla bla bla. Und ja, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass Sis und die anderen, natürlich verändert sich Punk und auch der Sound.
Zum Glück.
Aber Sis und die anderen nach wie vor eine der meiner Meinung nach wenigen Bands sind, die wirklich das auch hochhalten mit Attitüde, und das ist es ja am Ende.
Nein, ihr seid
ja eine Attitüde.
Also ich glaube, ihr könnt stolz sagen, ihr seid unverbogen.
Wir sind deutsch. Achso, unverbogen, genau.
Was ich ganz kurz, bisschen anderes Thema, aber ich hatte gerade so einen Gedankensprung, ja, als du von Flinter Moshpit geredet hast. Ich habe ein sehr schönes Gespräch gehabt, ein langes Gespräch im Auto vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mit Lena von Infected Rain. Das ist eine Metalband aus Moldawien. Oder ist es Moldau? Nee, Moldawien heißt es jetzt, ne? Und mit denen haben wir einen Song gemacht,
ja,
ein Video gedreht, was irgendwann im Herbst, im Winter kommt. Und da ging es so ein bisschen um Female Empowerment in alternativer Musik und Metal und so. Und dass eigentlich man versucht hat, den Sängerinnen, die es in Metal-Bands gibt, einen Gefallen zu tun, indem auf einmal vor vielen Jahren dieser Begriff Female-Fronted Metal,
ja,
an den Start kam. Und sie sagte, sie empfindet das fast als Beleidigung, weil das inzwischen als Genre von vielen benutzt wird, wo ich dachte, was soll denn das für ein Genre sein?
Es ist keine Musik.
Es gibt sondern, quasi Black Metal, es gibt Heavy Metal, es gibt Thrash Metal, es gibt Gothic Metal, keine Ahnung, wir könnten jetzt tausende Arten von Metal aufziehen, zählen. Und dann gibt's Female Fronted Metal.
Ja.
Da geht es dann gar nicht mehr darum, welche Art von Metal spielt ihr eigentlich?
Sondern
es steht halt eine Frau vorne. Das heißt, es wird eigentlich das gesamte Genre darauf reduziert, dass du Titten hast.
Ja, na, aber das ist es ja.
Und da dachte ich so, das ist, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So.
Ja.
Und seitdem bin ich immer so sehr vorsichtig mit diesem Begriff Female Fronted Metal und habe gedacht, eigentlich wäre es mir ein Anliegen, ich würde gerne mal so eine Gegenbewegung liefern und Lord of Lost inzwischen nur noch als Male Fronted Metal bezeichnen, was einfach so schön bescheuert ist.
So, ja, es ist
das, dein Genre ist dein Geschlecht.
Genau, und das finde ich halt, da beißt sich dann die Katze auch selber in den nicht vorhandenen Schwanz, weil ich finde auch, wir sollten an einen Punkt kommen, wo es, natürlich sind die Themen immer ausschlaggebend, ne? Und eine Band, wo eine Frontfrau die Songs schreibt, wird wahrscheinlich sich um andere Sachen drehen, als wenn ich das jetzt mache.
Oh, und es gibt nach wie vor weniger Sängerinnen im Metal als Sänger. Das heißt, es ist schon etwas, das kann man erwähnen, gerade wenn sie diese Extreme, ist eine von denen, die eben auch so krass singt. Das sowas ist außergewöhnlicher, aber man soll es nicht darauf reduzieren.
Genau, und das finde ich halt, da ist es dann halt irgendwie so, entsteht dann so ein Quatsch. Paradox, was sich selber ad absurdum führt, so, weil, ja, natürlich, aber jeder, also, es ist krass, ich lese gerade, und das wollte ich dich mal fragen, ich lese gerade ein Buch von Nina Kunze, ist übrigens eine Buchempfehlung, hat mir sehr gut gefallen, ist eine Schweizerin.
Wie heißt das?
Ich denke zu viel.
Mhm.
Und es ist eigentlich nur so Kurzgeschichten und Gedanken und sehr...
Über Leute, die so überanalysieren?
Nee, von sich selber. Also einfach so Geschichten, kleine Geschichten aus ihrem Leben und wie sie da durchgeht. Und es ist eine sehr coole, pfiffige Gedankenwelt und auch sehr reflektiert und auch selbstkritisch, in die sie einen mitnimmt. Und die ist auch, das ist auf jeden Fall eine Feministin. Und dann geht es einmal darum, dass sie halt eben... dass sie schon das Gefühl hat, dass viele Sachen sie einfach nur betreffen, weil sie eine Frau ist. Also warum sitzen wir in der Redaktionskonferenz und wenn es um Kitas geht, drehen sich alle Köpfe von allen Männern zu mir, weil ich die einzige Frau bin.
Das ist nach wie vor wild.
So, ne? Und sie sagt so, warum laufe ich, also und da geht es darum, dass sie sozusagen sich an ihre Bravo Girl erinnert, an die erste, wo dann den Frauen sozusagen Tipp gegeben wird, wie man am Strand einen besonders guten Body hat und besonders da liegt, um dünn zu erscheinen.
Und dieses, die Fotoposing.
Genau, und so. Dass dieses Bild sozusagen, dieses Bild der Frau sich natürlich auch im Unterbewusstsein festsetzt. Ne? Also eine Frau muss irgendwie so aussehen, oder dass sie Männern gefällt. Eine Frau hat zu gefallen und so weiter und so fort. Und diese ganzen...
So.
Genau.
Haben wir das mal festgehalten. Nee,
also diese ganzen Stereotype, die du als Frau irgendwie auch gesellschaftlich eingeimpft bekommst, um irgendwie deiner Rolle als Frau gerecht zu werden. Und dann dachte ich, ja krass, das stimmt alles. Was mir in dieser Diskussion manchmal so fehlt, aber trotz alledem, ist, und ich verstehe das total und ich finde den Feminismus sehr wichtig, aber ich finde, manchmal fehlt in dieser Diskussion, dass wir Männer auch mit solchen Stereotypen zu kämpfen haben. Also, wenn wir mit drei Mädels unterwegs sind und dann kommt eine Gruppe Typen und fängt an, uns zu provozieren und ich als Mann mache nichts, weil ich Angst habe, dann wird der Spruch kommen, vielleicht nicht von den Mädels oder vom anderen Kollegen oder was auch immer. Was bist du für ein Mann? Du hast nicht die Frauen beschützt. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in einer Beziehung die Frau anfängt, den Mann zu schlagen, du schlägst nicht zurück, weil das ist eine Frau. Verstehst du? Das heißt, da sind so viele Sachen, die natürlich auch ein Mann, also völlig zurecht, schlägst du nicht zurecht, aber zurück. Aber wenn dein Kollege dich so angreift, schlägst du ihn zurück. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, es gibt diese Rollenbilder, gibt es auch bei Männern, ne? Und auch Männer leiden zum Teil unter diesen Klischees und Stereotypen, die sie meinen, erfüllen zu müssen. Ja, du hast eine Familie, wieso bist du denn zu Hause und deine Frau geht, aber was bist du
bitte
für,
mal versorgen hier.
Was bist du für ein Mann? Kannst du deine Familie gar nicht versorgen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das manchmal ein Thema ist, bei dem diese Diskussion auch so Männer verloren hat, weil sie das Gefühl haben, ich bin hier nur ein Täter und ich bin nur schuldig, aber sich selber gar nicht sozusagen an ihren Stereotypen oder so in diesen Sachen, die den Ansprüchen, die an sie gestellt werden, sozusagen gesellschaftlich gesehen fühlen. Und dadurch man sagt, sagen viele Männer, dieses Feminismus-Thema, wir sind Hauptsache, wir sind die Doofen und es geht nicht um uns. Und man, ich habe das Gefühl, dass man als Gesellschaft auch an den Punkt kommen muss, dass man sagen muss, so, nein, ich kann mir vorstellen, dass es auch als Mann für dich schwierig ist, das Gefühl zu haben, dass du stark sein musst oder jemand sein muss, der sich verteidigt oder der laut ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Diskurs, also das ist mir beim Lesen dieses Buches so, dachte ich so, ja krass, 100%. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, das aufzuarbeiten. Warum wird davon ausgegangen, dass eine Frau so zu sein hat und für einen Mann gut auszusehen hat? Was für ein Quatsch und was macht das mit ihr, ne? Und dieses Gefühl. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es halt auch total wichtig, das auf Männerseite auch zu fragen, warum hast du das Gefühl, diesen Stereotyp von Mann erfüllen zu müssen?
Möchte ich gerne mit auch einem Buchtipp antworten, habe ich vor über einem Jahr gelesen. Ich habe den Autor leider gerade vergessen. Das Buch heißt Sei kein Mann.
Ja.
Was sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und
krass,
was,
okay.
Was ist eigentlich Männlichkeit? Und ist Männlichkeit nur Bier, Fußball und Prügeln und Autos und alles das? Und etwas, was mich mein Leben lang auch beschäftigt, weil ich mich mit vielen von diesen männlichen Stereotypen nicht identifizieren konnte. Und das ist auch übrigens ein Buchtipp nicht nur für Männer, sondern auch durchaus für Frauen.
Ja.
Weil es da eben auch um gegenseitiges Verständnis geht. Grundsätzlich zu der Frage, wenn man jetzt sagt so, okay, dass man dort auch als Mann teilweise missverstanden wird, kommt man natürlich schnell in so eine Diskussionsecke, wo es heißt, naja, ihr seid ja einfach nur mal das körperlich überlegene Geschlecht. Die Historie hat gezeigt, die Geschichte hat gezeigt, die Männer haben immer dominiert und uns Frauen unterdrückt. Jetzt ist eben Zeit für uns Frauen. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass du das sagst, dass man das nicht vergessen darf, dass es ja unterm Strich, zumindest so verstehe ich das, auch bei einer feministischen Bewegung immer um Gleichberechtigung geht. Und wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo es kippt und man sich dafür schämen muss, einfach nur, dass man ein Mann ist und das Gefühl hat, man macht alles falsch, obwohl man vielleicht gar nicht aktiv was falsch gemacht hat, auch in eine Rolle kommt, wo wieder ein Ungleichgewicht und auch ein Stresspotenzial entsteht. Ich habe neulich diesen Spruch gelesen, ich weiß nicht mehr, was es war, ob es ein Graffiti war, es war, glaube ich, auch auf einem Buch vorne drauf. Da stand ganz groß, the future is female.
Ja.
Und ich verstehe...
Ja, bitte, gerne.
Ja, aber auch nein. Also, weißt du, was ich damit sagen will, ist, the future is female auch, aber viel wichtiger, the future is...
Human.
Equal, the future is human, ja. Genau. Dass wir alle, das ist so ein bisschen wie... wenn ich immer sage, ey, ich bin bei den meisten Kriegen immer auf der Seite der unschuldigen Kinder. Ich bin auf der Seite der Gleichberechtigung. Das heißt aber Gleichberechtigung. Und natürlich wünsche ich mir, genau, ich glaube, es war auf irgendeinem Zukunftstag für Kids oder so, stand da ganz groß, The Future is Female. Ich denke mal so, das ist, dieses Bild man muss ganz vorsichtig sein, wie man so ein Bild vermittelt. Weil zum Beispiel, wenn so ein Junge aufwächst, der vielleicht das Gefühl bekommt, der überhaupt nichts zu tun hat mit tausende Jahre weiblicher Unterdrückung und der in dem Gefühl aufwächst, er darf vielleicht gar nicht so prosperieren, wie er möchte, weil the future is female. Ich übertreibe jetzt mal, ja. Also ich überreiße das Bild jetzt mal völlig. sorgt das auch nicht für eine gesunde Gleichberechtigung? Nein. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, Leute, Feminismus ist ein ganz großes Gift. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte nur, dass man diesen Gleichberechtigungsaspekt nie aus dem Blick verliert.
Man muss total, also, ne, es ist immer noch so, es gibt ein, also es gibt tausend Beispiele, ne? Also wenn du die Bezahlung anguckst, da gibt es immer noch ein großes Gap zwischen Männern und Frauen.
Ja,
und
das schlimm.
Ist alles, und falsch. Es ist alles total wichtig, das aufzuarbeiten. Ich glaube aber, dass man als Gesellschaft an solchen Sachen auch nur oder gesunden kann, wenn man sich halt auch anerkennt, also Macht wird halt nicht immer nur hierarchisch von oben nach unten ausgeübt. Also Beispiel jetzt. Es ist eben nicht der Vater, der dem Mädchen sagt, du hast auszusehen, du hast gut auszusehen für einen Mann und warum willst du überhaupt arbeiten? Hast du keinen Mann, der das für dich macht? Und lächel doch mal, du hast so ein schönes Gesicht. Weißt du, dieser ganze Kram. Sondern es ist eben auch die Mutter, die selber unter diesem Anspruch und unter diesem Frauenbild gelitten hat, die das von ihrer Tochter verlangt. Vielleicht aus einem,
weil sie es nicht anders gelernt hat,
Gefühl heraus, ja. Auch ich habe das genauso gemacht und du wirst es auch so machen. Ja. Es ist auch gleichzeitig die Mutter, die dem Sohn sagt, wie kannst du das zulassen, dass deine Schwester hier von einem Typen angebaggert wird, da musst du was gegen machen und so weiter, ja, und so fort.
Und heul nicht, Boys don't cry.
Heul nicht, was bist du für ein Mann? Das heißt, auf allen Ebenen funktionieren diese Stereotypen auch. Das heißt, wir müssen alle als Gesellschaft irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln. Ey, was sind denn vielleicht unsere veralteten Bilder von Mann und von Frau, die beide Seiten, also beide Geschlechter, ich weiß, lass uns das Thema
ja, ich glaube, allen ist klar, worum es
gerade so
geht.
Gerade kurz behandeln, ne? Ich will da niemandem sozusagen jetzt nicht gerecht werden, aber ne, also dieses Grundverständnis von Mann und Frau und ein Mann hat so zu sein, eine Frau hat so zu sein, ist halt in allen Köpfen irgendwie noch verankert. Und ich glaube, dass man sozusagen dieses gesamte Thema auch von beiden Seiten betrachten muss und auch gucken muss, ne, also warum hat denn ein Mann auch das Gefühl, so sein zu müssen? Und was können wir als Gesellschaft vielleicht auch in der Gesamtwahrnehmung tun, dass Männer eben auch nicht das Gefühl haben, so sein zu müssen, um ein echter Mann zu sein? Und gleichzeitig halt irgendwie auch, wenn es um Gleichberechtigung geht, was du gesagt hast, diese Vorschussschuld nicht immer jedem gleich vortragen.
Das, ist ein gutes Wort, ne, also, Vorschussschuld.
Ne, also ich bin
die angeborene Schuld.
So, quasi, also ja. Guck mal, ich bin ein Mann, der von vielen, wenn sie mich sehen, das Gefühl haben, oh, guck mal, der trainiert, der macht Sport, der
sieht
geht
man gar nicht.
Bestimmt auch mal schnell an die Decke und der ja, das ist so, guck mal, wie der geht, ne, der geht schon irgendwie so, keine Ahnung, Leute würden sagen, mackermäßig oder was auch immer. Und gewisse Menschen geben mir von vornherein so ein Branding, okay, das ist ein Typ, der Frauen nicht respektiert.
Maskuliner Prolet.
Maskuliner Prolet, absoluter Cis-Typ. Das heißt, der ist, ja, der steht auch total auf Frauen. Das bedeutet auch gleich, dass er voll am Rumbaggern ist und so. Und das stimmt nicht. Verstehst du? Also, ich bin. Mein Leben ist voll von starken Frauen. Meine Mutter ist eine unglaublich starke Frau, die immer bei uns zu Hause entschieden hat, was eigentlich, wie es läuft. Und ich hatte damit nie ein Problem. Also ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, ich muss hier im Kreis von Frauen die Ansagen machen oder so. Ich bin super fein damit.
Das Familienoberhaupt.
So, das brauche ich überhaupt nicht. Auch jetzt. Ich bin niemand, der zu Hause so und so machen wir das und das läuft und so. Ich werde von meiner Tochter rumgeschickt, ich werde von Hermine rumgeschickt, ich werde von allen rumgeschickt. So. Und das ist für mich total okay. Verstehst du? Ich habe kein Problem damit. Und dann muss man manchmal sagen, und ich habe auch noch nie in meinem Leben irgendwie Frauen aufgrund, dass sie eine Frau sind, irgendwie anders behandelt oder so, verstehst du? Und dachte so, ich als Mann kann hier sagen, wo es lang geht. Und dann kränkt einen so etwas natürlich, wenn man das Gefühl hat, ey, du du sprichst mir gerade sozusagen ein Verhalten zu, einfach nur daraus abgeleitet, wie ich aussehe, wie ich mich bewege und so weiter. Und das bin ich gar nicht. Du wirst mir nicht gerecht. Du stellst mich gerade in eine Ecke, in der ich nicht bin. Und ich glaube, dass das oft Männern so geht und dass du das Problem nicht löst, wenn du jeden Mann erstmal sozusagen als Schuldigen und als Täter und als das Problem.
Das ist interessant, das ist eigentlich das Gleiche wie ein Umgekehrt. Ne? Du siehst eine Frau, die hat, keine Ahnung, kurzen Rock an, hohe Absätze,
genau,
enge Kleidung, so, keine Ahnung, schick Make-up und alles, ihr wisst, was ich meine. Und du gehst sofort davon aus, die will's richtig.
Die will dies leicht zu haben.
Die ist dumm.
Genau.
Die will sich nur anbiedern. Vielleicht findet sie es einfach geil, so auszusehen und fühlt sich wohl so. Ne? Also das ist so.
Ja, und vielleicht ist sie auch einfach ein super korrekter Mensch. Also
ja, ja, aber
unabhängig von allem
anderen. Nein, aber vielleicht hat sie es nur für sich entschieden, so auszusehen, weil sie es mag.
Genau.
Weißt du das? So.
Ja, ah, guck mal, wie genau. Die rumläuft, die reduziert sich selber, ja, ja, und bla bla bla. Und das meine ich, ne? Also, und genauso finde ich, wenn das sagt dann diese Nina Kunze, ich würde eigentlich, ich kleide mich auch so, ich will eigentlich nicht auffallen, weil ich als Frau gelernt habe, ich soll nicht zu sehr auffallen, aber trotzdem hübsch aussehen. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich eigentlich gern in Anzügen rumlaufen, wie, ich weiß nicht, wen sie als Vergleich nimmt, so, ne, also in so, wie so, keine Ahnung, die, wie man sich das vorstellt bei den Detektiven von CSI, nee, oder so. Und dann denke ich so, krass, ne, weil genau das muss doch alles möglich sein. Lauf rum, wie du möchtest und trag, was du möchtest und es sollte nicht immer gleich am Anfang darum gehen, das kannst du als Mann doch nicht machen, das kannst du als Frau nicht machen, weil du bist eine Frau. Verstehst du, was ich meine? Und ja, und insofern finde ich die Vogue-Diskussion, ich finde, dass den Film, das sind mit die bahnbrechendsten gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Dekaden, aber gleichzeitig ist es halt wichtig, dass wir da die so führen, dass wir auch alle Leute mitnehmen. Und gerade in den USA siehst du, was passiert, wenn man das nicht mitnimmt. Ne, also gerade.
Oder nicht mehr mitnimmt.
Ja, gerade die Latino-Community, die vielleicht immer sehr, sehr stark demokratisch gewählt hat, sagt dann, also da ist Machismo halt immer noch ein großes Thema. Und die sagen, ich kann keine Frau wählen. Oder ich kann mich mit dieser überwogen Quatsch Soße nicht auseinandersetzen, dann wähle ich lieber diesen orangenen Typen, weil das ist noch ein Mann. Verstehst du? Ja. Also man muss doch irgendwie einen Weg finden, dass man den Leuten erklärt, ey, guck mal, wir als Gesellschaft, wir können das besser.
Ich habe zwei Gedanken dazu gerade noch. Das andere ist ein Thema für sich, was man vielleicht irgendwann lieber mal mit einer Transperson als Gast führen sollte. Aber das war genau dieses, wo du gerade sagtest, wir reden hier gerade vom klassischen Geschlechterbild, wenn wir gerade Männer und Frauen vergleichen. Weil diese Diskussion es tatsächlich ja auch schon gab von Transfrauen, die sich dann bei feministischen Bewegungen hinstellen und sagen, wir Frauen wurden jahrelang unterdrückt und das natürlich sowohl von Frauen als auch von Männern damit Fragezeichen beugt. Oder wie gesagt, ich will das fast gar nicht
voll. Also das ist ja gerade das Thema auch. Also habe ich gelesen, diese J.K. Rowling, Harry Potter Autorin, die sich halt gefreut hat, dass Transpersonen in UK wurde das entschieden, dass Transpersonen halt nicht unter die Frauenquote fallen. Und da.
Genau, ich meinte nur, dass du halt, dass das mal eine interessante Frage wäre an eine Transperson. Vielleicht haben wir wirklich mal die Chance auf einen Gast in die Richtung zu fragen, kann eine Transfrau aktiv feministisch sein mit dem Hintergrund?
Genau, oder ist es aneignend?
Oder ist es aneignend? Ne? Eine andere Sache, an die ich mich gerade erinnern muss, ich führe momentan gerade nicht, aber wegen meiner Instagram-Abstinenz, aber ich habe ein Instagram-Profil für meine Mutter angelegt, die in den 60ern, 70ern ja Model war, und habe tausende Bilder von ihr eingescannt, die sie hat und die regelmäßig immer gepostet.
Bist du ihr Kind aber dann, weil
ja.
Sie war Model, ne?
Genau.
Okay,
genau.
Aber du bist schon, also die haben dich nicht
adoptiert.
Okay.
Ja, ich bin da sehr sensibel. und sie postet diesen ganzen Kram so als wie so ein Zeitreise-Instagram-Profil, als hätte ein Model aus den 60ern, 70ern Instagram gehabt und postet Bilder von den Jobs.
Geil.
Und Da cool. ist da teilweise so krass chauvinistischer Scheiß dabei, so abgefahrene Werbung. Eine, die ich gerade denken musste, späte 60er Werbung, 100 Grad Hemden, so hießen die. Und du siehst so einen Mann, der da so steht, der steht so mit so einem weißen schönen Hemd und von hinten kommt sie so an, schmiegt sich an ihn an, macht so die Arme um ihn herum und da drunter steht, auf dieses Hemd hat sie seit Jahren gewartet.
Ja.
Warum hat sie auf dieses Hemd seit Jahren gewartet? Steht dann weiter drunten, dieses Hemd lässt sich leicht waschen, man muss es nicht bügeln, bla bla bla. Es ist eine Werbung für ein Hemd für ihn, aber sie wird in der Werbung angesprochen, denn auf dieses Hemd hat sie seit Jahren gewartet, genau. Weil sie hat damit im Haushalt weniger zu tun.
Ja.
Und das ist so bezeichnend für die Zeit
damals. Ey, auch die
das
Musik. So crazy. Ne, einen der Songs, den ich so super. My baby takes the morning train, it comes to work, bla bla. Also sie erzählt eigentlich in diesem Song, dass ihr Mann sozusagen morgens den ersten Zug nimmt zur Arbeit. Dann wartet sie den ganzen Tag sehnsüchtig auf ihn. Und abends kommt er endlich zurück. Ja. Und ey, es ist einer der, ich liebe diesen Song zu hören. Aber wenn du dir eigentlich mal auf der Zunge zergehen lässt, worum es da geht, es ist so, oh, die Frau, die klassisch zu Hause wartet, bis endlich ihr Baby, Stern ihres Lebens, zurückkommt von der Arbeit.
Ja, und am Sonntag will man liebster mit mir segeln gehen.
Ja, und dann ist alles wieder okay.
Im knallroten Gummiboot.
Toll, einen Mann zu haben. Ja. Ne? Und das denke ich halt so, ja, und ich finde, dass wir als Gesellschaft da schon echt wahnsinnig weitergekommen sind. Ne? Und es trotz alledem immer noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Aber ich glaube, wir sollten in diesem Diskurs wirklich auch gucken, dass wir nicht die andere Hälfte zu sehr verlieren, nämlich die Männer, die das Gefühl haben, oh, ich bin einfach nur ein Schuldiger.
Nee, genau, unterm Strich geht es um Gleichberechtigung. So, um vielleicht das ganz kurz abzuschließen, ich habe dich vor 4 Wochen gefragt, wie findest du den deutschen ESC-Beitrag? Hast du ihn reingezogen?
Ich habe ihn mir reingezogen und es ist halt wirklich der. Also A ist die Melo für mich voll an Luftbahn von Deichkind angelegt. Wir fahren mit der Luftbahn durch die, ich baller, baller, baller und das ist sehr, von den Harmos fühlt sich das sehr nah beieinander an. Und es ist halt gefühlt so ein richtiger Modus Mio, Spotify, Deutsch-Pop-Song.
Also, aber findest du, ist das Ding ESC? Also dass man sagt, große internationale Bühne, 200 Millionen Leute gucken zu?
Ich habe keine Ahnung.
Okay. Was aber findest du den Song geil?
Er juckt mich einfach überhaupt nicht.
Okay, gut.
Also, er juckt mich wirklich einfach gar nicht. Ne? Okay. Er löst bei mir nichts aus, aber das habe ich natürlich auch im Laufe der Jahre gemerkt. Ich bin da auch gar nicht so der, also die sind irgendwie süß. Ist das ein Geschwisterpaar oder so?
Genau, nee, aber ich wollte einfach mal wissen, fühlst du das?
Ich finde die cool zusammen, die sind irgendwie...
Ich finde die arschsympathisch, total.
Sehen die fresh aus, ich habe jetzt kein Interview oder so, aber der Song an sich ist für mich wirklich etwas... Ja, es ist so unglaublich okay. Also so würde ich das...
Ich wollte abschließend nochmal ganz kurz, weil wir jetzt auch Schluss machen müssen, auf Ficker zu sprechen kommen von Sarah Connor, weil ich bin so ein Typ, ich muss immer so Blickwinkel einnehmen und ich habe versucht, mich damit nochmal ernsthaft zu beschäftigen und auch mal durch die Sarah Connor Brille zu gucken und ich muss sagen, dass ich den Hintergrund des Songs nach ein bisschen Recherche und ihren Beweggrund total verstehe.
Ja, was ist der?
Es ist ein Song, der sich mit Hass im Netz und Hass gegen sie auseinandersetzt. Was du gemacht hast mit deinem Song Aus der Tiefe, was ich gemacht habe mit Lord of Lost, mit Leave Your Hate in the Comments. Das heißt, der Beweggrund, so einen Song zu machen, ist uns beiden nicht fern. Wir setzen uns mit Hasskommentaren auseinander.
Ah, okay, darum geht der Song.
Genau. Ich finde nur nach wie vor ihre Umsetzung, also mich cringed es so.
Es cringed unglaublich.
So, aber ich wollte einmal verstehen, woher es kommt. Ich wollte das nicht einfach so abtun, sondern mal verstehen, warum genau macht Sarah Connor einen Song, der Ficker heißt.
Ne, und das habe ich ja auch letztes
Mal. Das wollte ich nur mal kurz.
Nur Liebe für Sarah Connor, weißt du? Also ich bin absolut niemand, der irgendwie Sarah Connor was Böses will. Oder,
nein, aber ich finde den Song trotzdem peinlich.
Ne, oder so. Aber der Song ist halt wirklich. Ja, habe ich ja gesagt. Ich glaube, aber der löst für mich Glasperlenspiel, geiles Leben ab.
Okay. Aber nur, dass du mal Bescheid weißt, woher der kommt. Weil den Beweggrund können wir beide voll verstehen. Sonst hätten wir diese anderen Songs von uns nicht gemacht.
Mal ganz kurz, wie findest du denn den Eurovision-Song?
Ich finde ihn grauenvoll.
Warum?
Weil ich ihn zum einen überhaupt nicht fühle. Und ich finde ihn deshalb grauenvoll, weil ich den Vergleich hatte von dem, was für eine Emotion gerade die Sängerin eigentlich auslösen kann. Die hat nämlich in der Stefan Raab Show, haben die im Vorfeld Coversongs präsentiert, um erstmal sich so als Künstlerin, Künstler zu präsentieren. Und dort hatten sie zwei Balladen gesungen. Einmal irgendein Ding von Adele und irgendein, noch was anderes, habe ich vergessen. Und da kam zum einen das Cello zum Tragen, was ja eher ein balladeskes Instrument ist. Und sie hat gesungen, eine unglaublich schöne Tiefe mit, ich bekomme gerade ohne Witz Gänsehaut beim drüber sprechen. Dann hat sie, ist sie sehr ausdrucksstark, sie ist sehr hübsch, sieht aber sehr besonders aus, nicht so Karstadt-Model-mäßig.
Guck mal, was für ein Kommentar, sie ist sehr hübsch. Ja. Ist das wichtig, weil sie eine Frau ist oder was?
Nee, es ist wichtig, weil
dass
es...
Dass sie auch bitte hübsch auszusehen hat,
nee, Christian? Es ist wichtig, weil es ein Gesamtpaket ist für ein ESC. Du hast
als eine, Künstler.
Du hast eine tolle Stimme, du hast jemand, der sehr hübsch ist, dabei aber nicht Karstadt-Model-mäßig so aussieht, sondern sehr besonders, speziell. Das Cello. Und ich dachte so, wow, das kann richtig geil sein. Und dann haben sie diesen Song präsentiert. Ich dachte, jetzt kommt so eine Nummer, die nach 15 Sekunden eigentlich, mehr brauchst du nicht hören. Das heißt, es ist eigentlich perfekte TikTok-Länge.
Hat den Stefan Raab mitgeschrieben?
Nee, das haben die geschrieben. Das ist selbst geschrieben. Also zumindest offiziell, keine Ahnung. Also officially von denen. Und deshalb war ich, und deshalb kann ich den nicht feiern, weil ich dachte so, wow, da, ich habe richtig Potenzial gesehen. Ich habe die voll gefeiert. Und den Song, ich finde ihn, also mich, ich finde ihn nicht so peinlich wie Ficker, aber ich finde ihn peinlich. Also ich finde ihn nicht, ich finde ihn einfach nicht gut.
Nicht so peinlich wie Ficker. Da greifst du aber auch sehr tief. Also
nein, ist, so ist, nein. Also nee, deshalb, ich finde, ich mag die Nummer null gar nicht, leider.
So, ja, ich, also, so. Ich merke das halt auch immer mehr, um das vielleicht nochmal abzurunden. Ich merke auch, je älter ich werde, dass diese Kaugummi-Musik, so Fastfood-mäßig, dieses irgendwie Mucke, die sich gefühlt dem Algorithmus an den Hals wirft und irgendwie so, was läuft gerade, was funktioniert, funktioniert der Ausschnitt auf TikTok?
So wie Saunaclub.
So wie Saunaclub zum Beispiel, la la la. Dass das für mich irgendwie keine Kategorie mehr ist, in der ich irgendwie Musik hören kann oder besonders selber machen möchte.
Also du hörst lieber Female-Fronted Metal, das ist so dein Metal-Genre.
Female-Fronted Jazz, ja. Aber weil das auch so eine scheiß Männerdomäne ist, Alter, ja. Da wurde auch noch nie drüber geredet.
Female-Fronted Jazz ist eine Männerdomäne? Nee,
Jazz ist eine Männerdomäne. Ja. Und deswegen finde ich das, ja, keine Ahnung, ich finde, ich sehne mich nach Songs und nach Alben, die ich irgendwie nach vielen Jahren auch noch gerne höre. Ob das jetzt Hits waren oder nicht, sondern einfach, weil sie mir ein Gefühl gegeben haben, dass mir die anderen Songs nicht geben können.
In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir alle jetzt Punk ist tot.
Genau, und du bist jetzt schon in Brasilien?
Ich bin jetzt gerade in, nee, nicht Brasilien, ich glaube auf dem Weg von Mexiko nach Kolumbien oder wow. Irgendwie sowas. Keine
Pass
Ahnung.
Bitte auf dich auf. Man hört ja einiges. Mega gefährlich.
Ja.
Hoffentlich hast du eine Waffe dabei.
Natürlich. Ich besorge mir die da.
Ja, sehr gut. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche wahrscheinlich.
Ja, irgendwie, wenn ich wieder da bin. Ich bin dann...
irgendwann auch. Du bist weg und dann bist du irgendwann wieder da.
Genau. Also wir müssen wahrscheinlich ein bisschen verspätet aufnehmen. Machen eher wir. So Mittwoch oder sowas dann.
Christian.
Jo, gerne. Tschüss.
Swiss und Harms sind wirklich da, kommen nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Harms, Swiss.